Tja, freut euch. Schönes Lied, Dankeschön. Habe ich noch nicht gekannt. Immer gut, was Neues zu hören. Im Juli 2024 war ich schon mal hier. Das ist lange her, 1,5 Jahre. Ne? Da fing ich an mit dem Brief an Ephesus. Und danach sagten manche, könntest du nicht die anderen Briefe auch auslegen? Dann war ich im Februar 25, das war jetzt dieses Jahr, in Unterseibertenroth. Da haben wir dann über das letzte Sendschreiben gesprochen an die Gemeinde in Laodicea. Und dann war ich im Juli dieses Jahres nochmal hier. Da habe ich dann den Brief an die Gemeinde in Pergamon durchgenommen. Das heißt also, von den 7 Sendschreiben haben wir jetzt schon 3 miteinander hier gelesen. Und dann habe ich gedacht, ist jetzt auch passend in die Adventszeit hinein, zu gucken, welches der 7 Sendschreiben würde denn da gut passen. Und da bin ich auf das gekommen, was wir als Schriftlesung gesehen haben, den Brief an die Gemeinde in Philadelphia, wo ich den Eindruck habe, das passt eigentlich gut in die Adventszeit, in die Zeit der Erwartung, weil da drin steht, ich komme bald. Und wenn wir schon Advent feiern, dann ist ja das dran. Und auf der anderen Seite passt es ja auch ganz gut in die Gemeindesituation. Jetzt höre ich, dass ihr in Gesprächen seid, wieder, dass die Gemeinde hier besetzt wird mit einem Pastor. Und da wird ja dann auch bald irgendjemand kommen. Und dafür muss man ja auch bereit sein, sowohl als Gemeinde als auch der, der kommt. Beide bereiten sich vor. Der, der kommt, sagt, ich muss jetzt alles dabei haben, wenn ich da hinkomme. Und die, die da sind, die müssen bereit sein, das aufzunehmen, was der bringt. Und vor allen Dingen, dass sie den Zeitpunkt nicht verpassen. Ja. Zunächst mal zur Einordnung nochmal einfach zusammenzufassen. Die Sendschreiben der Offenbarung sind ja Briefe, die an 7 Gemeinden gerichtet sind, nicht als Einzelbriefe, sondern wie ein Kompendium. 7 Briefe, die sind zusammen und die kommen nicht nur als die Briefe in einem Kuvert, sondern dann ist das ganze Buch der Offenbarung. Alle Kapitel von Kapitel 4 bis 22 ist dabei. Also das ist ein ordentliches Sammelsurium gewesen, was der Johannes damals schreiben musste, um das an die Gemeinden zu schreiben. Weil die Gemeinde ja nicht nur eine Gemeinde ist, sondern der Leib Christi ist die Gesamtgemeinde. Das heißt also, was eine Ortsgemeinde betrifft heute, das kann die gleiche Situation in der anderen Gemeinde morgen sein. Was für die eine Herausforderung ist, das kann für die andere genauso kommen. Und was der einen Trost und Hilfe und Ermutigung ist, kann auch genauso für die andere gelten. Das heißt, die 7 Sendschreiben an so ein Konglomerat von Gemeinden, die damals in der, was heute die Türkei ist, waren, war eigentlich auch eine Ansage an die Gemeinden, Leute, ihr habt eine bestimmte Aufgabe vor Ort, aber igelt euch da nicht ein. Gemeinde ist nicht ein Inseldasein, sondern ihr seid mit den anderen auch verbunden. Die brauchen eure Hilfe, andererseits seid ihr auch auf die Hilfe der anderen mit angewiesen. Das heißt also, guckt auch mal ein bisschen über euren Tellerrand hinaus. Was beschäftigt und bewegt die anderen? Was hat der Herr Jesus an den anderen zu kritisieren und an euch? Kommt das vielleicht genauso mal? Passt also auf und eben wie schon gesagt, was die eine betrifft, kann die andere in gleicher Weise auch betreffen. Das einfach mal so zur Einordnung. Und deshalb, das Buch der Offenbarung ist davon nicht losgelöst, sondern gehört dazu. Die Briefe sind ja nur die Anrede, das, was jetzt hier zum Beispiel im Gottesdienst, guten Morgen, ich begrüße euch und wir versammeln uns hier im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, jawohl. Und jetzt wollen wir hören, was der Gott zu sagen hat. Da gehört dann das dazu, was in der Offenbarung von Kapitel 4 bis Kapitel 22 geschrieben steht. Ist für manche Leute ein bisschen schwere Kost. Kann man nicht auf einmal lesen und so zu sich nehmen, aber es gilt, dass wir es beherzigen und darauf achten. Jesus spricht die Leute sehr spezifisch und speziell an, sehr konkret, sehr direkt. Er sagt, was er sieht, was er wahrnimmt, gibt also eine Diagnose der Gemeinde sozusagen und sagt dann auch, was zu tun ist. Und darauf gilt es zu hören. Die Gemeinde sind so, oder die Briefe wie so ein persönlicher Besuch. In der Kirche würde man sagen, eine Visitation. Da kommt dann der Dekan oder irgend so ein Bischof oder so eine höhere geistliche Persönlichkeit und guckt mal in der Gemeinde überall hinein. Wie geht es in der Gemeindeleitung? Wie geht es dem Pastor im Haus? Wie geht es den Leuten zu Hause? Wie kommt ihr im Mitarbeiterteam zurecht? Wie steht das im Kindergottesdienst mit eurer Jugendarbeit? Was ist mit eurer Öffentlichkeitsarbeit? Nehmen die Leute um euch herum überhaupt wahr, dass es hier eine Gemeinde gibt und so? Das ist Visitation. Da wird mal ein bisschen die Decke hochgehoben, drunter geguckt und gesehen, oh, da liegt ja das und das im Argen, das müsst ihr beachten. Und so legt Jesus den Finger auf die Wunden in den Gemeinden und sagt aber auch, was heilsam ist fürs Wachstum und fürs förderliche Leben in dieser Gemeinde. Und dann natürlich die, jetzt ich sag mal, die adventliche Perspektive. Wir zünden hier schön Adventskranz an, freuen uns an dem Weihnachtsbaum und Lichter, alles, was so ein bisschen wohlig und Ding ist. Advent, das Stichwort heißt ja, in der Bibel kommt es nicht vor übrigens, wer Advent in der Bibel sucht, wird es nicht finden. Das Fest wird auch erst seit dem 4. oder 5. Jahrhundert gefeiert. Vorher hatten die Christen nichts damit zu tun gehabt, wussten da nicht. Muss man sich fragen, haben die damals was verpasst, die ersten 300, 400 Jahre? Weil sie das nicht so schön gefeiert haben wie wir. Weihnachten, das Fest, wird erst ab dem 6., 7. Jahrhundert erwähnt. Das sind also kirchliche Begriffe, die damals eingeführt wurden, um den Leuten etwas zu geben, woran sie sich orientieren oder festhalten können. Adventus, das heißt ja Erwartung, mit Rechnen, Rückkehr eigentlich. Und der Herr Jesus sagt hier in diesem Brief, halte, was du hast, ich komme. Und nicht nur ich komme irgendwann, sondern bald. Und das, was wir mit bald übersetzen in unseren Bibeln, da steht ein interessantes Wort im griechischen Text, Tachy. Woran erinnert das? Tachy. Ihr alle fahrt doch meistens Auto. Und jeder hat im Auto ein Tacho. Was macht der Tacho? Der Tacho misst die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit vom Auto. Und wenn man mit dem Auto zu schnell fährt auf den Tacho, dann macht's plötzlich Blitz. Und irgendeiner fotografiert das schöne Auto mit dem Fahrer drauf und sagt, du bist ein bisschen zu tachy gefahren, zu schnell. Das Wort steht hier tachy. Ich komme schnell, eigentlich plötzlich, unerwartet, unberechenbar eigentlich. Das ist ja genauso mit dem Blitzer. Wir können ja nicht berechnen, wo der genau steht. Wir sind oft überraschend. Deshalb fällt man ja in die Falle, wenn man zu schnell fährt. Tachy, ich komme bald. Advent. Und die Frage ist, wären wir bereit, wenn der Herr Jesus so überraschend käme, so plötzlich und auf einmal hier wäre? Das ist die Herausforderung in diesem Brief. Und damit man auf dieses Ereignis ein bisschen sich einstellen kann, hat Jesus in seinen Endzeitreden, die in den Evangelien bei Matthäus, Markus und Lukas aufgezeichnet sind, ebenso bei Johannes gibt es die Hinweise darauf, hat Jesus Voranzeichen gegeben, was geschehen wird auf dieser Erde, bevor er kommt. Weltereignisse. Die Stunde der Versuchung wird hier in diesem Text genannt, die über den ganzen Erdkreis kommt. Erprobung, Versuchung ist eigentlich eine Erprobung. Das heißt, wo euer Glaube und eure Beziehung zu Jesus herausgefordert wird, auf die Probe gestellt ist, ob du dich zu diesem Herrn bekennst, der dein Leben gerettet hat, dir, wie es geheißen hat, die Sünden vergibt, den Heiligen Geist gibt und dich zum Teilhaber des ewigen Lebens macht, wirst du dich an ihn halten, in der Zeit der Erprobung treu bleiben, seinen Namen bekennen. Den Leuten dort wird bestätigt, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Ihr habt euch an mein Wort gehalten und ihr seid mir treu geblieben. So war es zu lesen in diesem Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Und die Frage wäre, könnte das auch auf uns und auf euch hier in Sellenroth zutreffen? Wir wissen es nicht. Philadelphia war eine kleine Stadt in Kleinasien. Dürfen wir mal die Landkarte bitte sehen? Danke. Heute heißt die Stadt Al-Şehir in der Türkei. Da sind die Karten, um ein bisschen so einen Eindruck zu kriegen, wo sich das Ganze abspielt zwischen Zypern, Kreta, Istanbul, Ankara. Und auf der Insel Patmos war ja der Johannes, der die Botschaft von Jesus empfangen hat und hat dann die Briefe an diese sieben Gemeinden geschickt. Philadelphia, auf der rechten Karte kann man das besser sehen, lag an einer Hauptstraße, die von Süden über Laodicea bis nach Pergamon hochführte und dann weiterging an der Küste entlang nach Istanbul, also da zum Bosporus, wo man dann rüber konnte nach Europa. Und lag aber auch an einer Straße, die ins Inland führte, von Ephesus aus über Philadelphia hinein nach Osten in die Ferne. Also da lag diese Stadt im Prinzip an einer bedeutenden Straßenkreuzung, hat aber selber keine wirtschaftliche Bedeutung erlangt, sondern lebte eigentlich mehr so von ja, Weinbau im fruchtbaren Hinterland. Das ist alles so ein bisschen auch, vulkanisch. Dort sind ja immer Erdbeben. Also die Erde in Türkei, hören wir ja heute immer noch mal, da ist wieder mal ein Erdbeben, dort ist wieder mal ein Erdbeben und da wackeln die Wände in den Häusern und dann rumpelt ein bisschen was zusammen. So, naja, gut, das war also dort in dieser Stadt. Philadelphia, wo hat sie ihren Namen her? Nämlich von einem König Attalos dem Zweiten, Philadelphos hieß er. Attalos der Zweite. Im zweiten Jahrhundert vor Christus wurde diese Stadt bereits damals von diesem Attalos ins Leben gegründet. Der hat also die Straßendiplomatie da gesehen und sagte, da ist es eigentlich wichtig, einen Standort zu halten, weil man da kann man ja immer Steuern einsammeln von Leuten und Durchgangszoll und so weiter und so fort. Also der hat das gebaut. Philadelphos war sein zweiter Name. Heißt eigentlich derjenige, der den Bruder liebt, der Bruderliebende. Von daher hat die Stadt ihren Namen Philadelphos. Das war nun nicht etwas, was ein bisschen emotional zu tun hat, sondern ging eigentlich damit einher um Loyalität und Treue. Der Attalos war ein König, der anders regiert hat als seine Vorgänger. Normalerweise, wenn ein neuer König ins Amt kommt, dann machen sie, was sie alle gemacht haben, wird von dem vorigen König alles, was da ist, weggeräumt, ausgeputzt. Es gab oftmals Machtkämpfe, die blutig und tödlich endeten. Und der Attalos, hat gesagt, so nicht. Wir wollen nicht Leben vernichten, sondern Leben erhalten. Es geht um Loyalität und um Treue. Und darum geht es. Ordnung statt Rivalität, Treue statt Verrat, Zusammenhalt anstatt Zersplitterung. Und dieser Gemeinde, die sich dort, nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde und die ersten Zeugen des Evangeliums dort die Botschaft von Jesus verkündigt hat, dieser Gemeinde bescheinigt der Herr Jesus, dass sie treu zu ihm hält. In allen Herausforderungen. Dass sie zwar äußerlich unter Druck steht, aber den Glauben an Jesus nicht verleugnet. Und dass sie das lebt, was der Ortsname eigentlich sagt, Bruderliebe. Wir nehmen Leute auf. Wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten für Versöhnung hin, auf ein gutes Miteinander. Das ist Philadelphia. Eine Stadt, in der eine Gemeinde ist, die nicht nur dem Ortsnamen, sondern damit auch dem Namen Jesu eigentlich alle Ehre macht. Habe ich mich mal gefragt, wie wäre das denn hier in Sellenroth? Das ist ja auch eine Gemeinde an einer Durchgangsstraße. Ich bin hier schon oft durchgefahren. Ihr merkt das ja nicht, wenn ich hier mit dem Auto da hochfahre nach Bobenhausen oder wenn ich mit dem Fahrrad durchfahre zum Hohenroth, komme hoch. Da hält niemand an. Das Gemeindeschild, ich sehe es und lese es, weil ich es kenne und weiß. Aber andere Leute, die fahren vorbei, die nehmen hier nicht wahr, dass da eine Gemeinde ist. Die Kirche vorne im Dorf, heute habe ich zu Franziska gesagt, ach schade, erst vierter Advent, wir sind da waren so gegen halb durchgefahren, Kirchentür noch zu. Ist halt so, an anderen Orten genauso, ist keine Ausnahme, also ich will hier nichts kritisieren. Aber nur was ich sagen will, das Vergleichsbild. So wie Philadelphia, da ist eine Straße, da fährt man durch, von hier nach da, von dort nach hier. Die Gemeinde war unbedeutend, auch damals in Philadelphia, von der hat man nicht gesprochen. Die war nicht groß, der Herr Jesus bestätigt hier, du hast eine kleine Kraft. Mikra Dynamis, da kommt das Mikro her. Wir haben im Maschinenbau haben wir mit dem Mikrometer gearbeitet. Wer kennt einen Mikrometer? Oh, zwei, drei, vier Männer, die wissen Bescheid. Damit misst man die Hundertstel und noch ein bisschen weniger Millimeter. Die kleinen Dinge kann man damit messen. Und der Herr Jesus sagt zu dieser Gemeinde, du bist eine Gemeinde, die mit einem Mikrometer gemessen wird. Klein. Da muss man aufpassen, dass man nicht übersieht oder drüber geht. Das ist eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kraft, mit eigentlich ein unbedeutendes Dasein. Und doch von Jesus wertgeschätzt. Leute, ihr habt an dieser Stadt, wo die Leute so durchfahren, eine Aufgabe. Vielleicht nicht für die Durchreisenden, aber für die, die da wohnen. Und dann sind da Gemeinden um euch herum, andere Gemeinden, Kirchen. Schätzt doch die Loyalität, die Bruderliebe zueinander. Diese Gemeinde ist die einzige von den sieben, die genannt werden, wo Jesus keinen Tadel ausspricht. Bei allen anderen wird immer hervorgehoben, was sie tun, was sie leisten, was Jesus anerkennend schätzt und sagt, aber ich habe gegen dich. Das kommt hier nicht vor, interessanterweise. Schön. Und so wird aus dieser Gemeinde Philadelphia eigentlich auch ein bisschen Ortsgeschichte. Die Bedeutsamkeit am Ort, ob mit oder ohne Pastor. Gemeinde lebt nicht nur davon, dass sie einen Prediger hat. Gemeinde ist der Leib Christi, da gehört ihr alle dazu. Und jeder trägt mit an der Verantwortung und jeder teilt mit aus die Liebe und die Beziehung, die Jesus dieser Gemeinde bescheinigt. Dass auch die, die etwas gegen euch haben, erkennen, dass ich euch geliebt habe. Die Außenwelt soll an uns erkennen, dass Jesus uns lieb hat. Und das werden sie letztlich nur erkennen, wenn diese Liebe weitergegeben wird. Bei jungen Leuten ist ja so, die Liebe verändert ja Menschen im Innern und im Äußeren. Ich weiß noch, wenn dann die jungen Leute so waren, dann fragte man plötzlich jemanden, sag mal, bist du verliebt? Man hat es ja irgendwo gesehen, wenn da sowas war oder wenn zwei sich begegnet sind, seid ihr miteinander verliebt? Und dann konnten die Leute das meistens nicht verneinen. Das heißt also, irgendwo, wenn jemand geliebt ist, macht das was mit einem. Das gibt eine, das beflügelt einen innerlich, aber schenkt auch eine Gewissheit. Weil man plötzlich zu jemandem gehört, die Liebe verbindet. Und das strahlt nach außen. Philadelphia, kein romantischer Name, sondern letztlich ein Bekenntnis. Treue ist stärker als Macht. Und dieser Gemeinde verheißt Jesus eine offene Tür. Das ist ein erster Gedankenkreis. Wir können die Karte hier können wir jetzt nicht machen. Ich denke, wir haben alle so im Kopf, wo wir uns hier bewegen, leben. Eine offene Tür. Und da stellt sich Jesus vor als derjenige, der den Schlüssel Davids hat. Und sagt, was ich aufschließe, kann niemand zuschließen. Was ich zuschließe, das kann niemand aufmachen. So simpel, wie es klingt, so bedeutsam ist es aber auch. Das heißt, er entscheidet über Zugang, das heißt, wenn er etwas aufmacht, oder auch Ausschluss des Reiches Gottes. Nicht Menschen, nicht Institutionen, nicht irgendwelche religiösen Gruppen, sondern Jesus allein entscheidet, wer in das Reich Gottes hineinkommt. Das hat er ja schon deutlich gemacht, als er auf dieser Erde war, in der sogenannten Hirtenrede, wo er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der hat das Leben. Und jetzt bescheinigt er diesen Leuten, ich öffne euch die Tür. Was diese Tür eröffnet, in welches Zimmer oder wohin die führt, das wird nicht gesagt, interessanterweise, sondern ich habe euch eine offene Tür gegeben. Ob das die missionarischen Möglichkeiten sind, die damit der Gemeinde an dem Ort eröffnet sind. Ihr habt es da. Und das, was ich euch hier aufmache, das wird euch keiner zumachen. Oder ob es der Zugang zum Reich Gottes sind. Hier wird ja von der Versuchung gesprochen, dass Leute aus der Synagoge des Satans, also aus satanischer Versammlung kommen, Juden, die sagen, sie seien Juden, sind es aber nicht. Das heißt also, hier kommen im Prinzip Leute, die sich verstellen, die vorgeben, etwas zu sein. Die Juden haben für sich in Anspruch genommen, dass sie das Volk Gottes sind, dass auch nur durch sie und über sie der Zugang in das Reich Gottes ermöglicht wird. Nur wer den jüdischen Glauben annimmt, kann sozusagen dann ins Reich Gottes kommen. Und da sagt Jesus, so geht es eigentlich nicht. Über den Zugang zum Reich Gottes entscheidet nicht irgendein Volk oder eine Volkszugehörigkeit, sondern entscheide ich. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Auch wenn er hier biologisch lebt, spielt keine Rolle. Aber das ewige Leben wird er nicht haben. Das heißt also, was Jesus öffnet, kann niemand zuschließen. Wenn er dir oder euch etwas auftut, dann heißt es gehen. Nicht stehen bleiben und überlegen, soll ich nicht? Als sich Jünger von Jesus abwandten, Nachfolger nicht mehr mit ihm gehen wollten, weil er gesagt hat, wer nicht mein Fleisch isst und in sich aufnimmt, der hat keinen Teil an mir, wollt ihr weggehen? Dann hat der Petrus gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Hat sich überlegt, welche Wege? Die Welt eröffnet mir viele Wege und Möglichkeiten. Kann ich alle gehen? Wo führen sie hin? Wo enden sie? Du, Herr Jesus, du hast die Worte des ewigen Lebens und du bist der Christus, der Gesandte Gottes. Und hat sich dann entschieden, diesen Weg zu gehen, die Tür zu durchschreiten, die Jesus ihm geöffnet hat. Und damit ist das eine Ermutigung, standhaft durchzugehen. Die Leute, die aus der Synagoge des Satans kommen, die wollen euch versuchen. Und diese Versuchungen, verlockend wie sie klingen mögen, die werden auch über uns kommen. Das ist nicht nur damals so, sondern das ist bis heute so. Werden versuchen, das Volk Gottes durcheinander zu bringen. Man mache den Test heute und spreche von Jesus und spreche vom Evangelium und rede vom Wort Gottes, dass man es liest und daran glaubt. Und ihr werdet sehr schnell sehen, was andere Leute über euch denken, was sie sagen und welche Argumente sie dagegen haben. Wer sich heute zu Jesus bekennt, öffentlich, im Draußensein und sagt, ich halte mich an das Wort Gottes, der wird sehr schnell erfahren, was die anderen Leute über ihn denken und über das Wort Gottes und über den Namen Jesu, der unser Heiland ist. Und den Leuten sagt, Jesus bleibt standhaft. Die, die so über euch reden, die werden eines Tages erkennen müssen, dass ich euch geliebt habe. Die Liebe Gottes gilt allen Menschen. Aber Kinder Gottes und damit berechtigt zur Teilhabe an seinem Reich sind nur diejenigen, die sich Jesus anvertraut haben, ihr Leben ihm geben und ihm im Glauben nachfolgen. Gottfried Vogt, ein Homiletiker und Bibelausleger, auch schon letztes Jahrhundert, wenn man sagt letztes Jahrhundert, ist in den Ende 80er oder 90er Jahren ist er gestorben, hat in Leipzig gewirkt, der sagte, Christen sind nicht bessere Menschen als andere, aber sie wissen, sie werden geliebt, unverdient. Und das ist der Unterschied, dass du weißt, du bist geliebt von Jesus. Das wissen die anderen Leute nicht draußen. Sie erkennen die Liebe Gottes nicht. Sie leben von Gottes Güte und von seiner Gnade Tag für Tag, der die Sonne aufgehen lässt über die Guten wie über die Bösen, der regnen lässt über die Guten wie über die Bösen, der verheißen hat, es soll nicht aufhören, Sommer, Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Es wird jedes Jahr leben wir von Gottes Güte. Das nehmen die Leute einfach so in Anspruch. Wenn es mal nicht so ist, dann meckern sie. Aber zu wissen, dass sie geliebt sind, das wissen nur die, die Kinder Gottes sind. Ein Kind weiß von seinen Eltern sich geliebt. Und Kinder Gottes wissen sich von ihrem Vater im Himmel geliebt. Das ist der Unterschied, ihr lieben Leute. Und ich möchte euch sagen, weißt du es, lebst du da drin, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Wenn du es nicht weißt, mach klar, dass es dir ins Herz einkommt. Dafür sind wir da, einander zu helfen. Das ist das eine, die geöffnete Tür und das Wissen, du bist geliebt. Das zweite ist, was Jesus sagt, das bewahrende Wort. Die Gemeinde lebt aus der entscheidenden Wirklichkeit, dass sie das Wort Jesu, das sie hat, bewahrt haben. Es gibt viele, die uns dieses Wort zersetzen wollen. Ich war die Woche, waren wir bei Leuten eingeladen, dann habe ich gesagt, das war schon so im Alten Testament. Ich habe neulich den Propheten Amos gelesen. Der spricht immer, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Die Leute wollen ihm sagen, woher nimmst du das, dass Gott das gesagt hat? Wenn Gott redet, redet Gott deutlich und klar. Und sein Wort ist unvergänglich. Man hat den Herrn Jesus versucht, ihm auseinanderzunehmen. Man hat versucht, den Aposteln, ob das der Petrus war oder der Paulus, dass das, was sie sagen, ja eigentlich nicht entspricht. Man hat so von Anfang an, als man Wort Gottes aufgeschrieben und dann festgehalten hat, um weiterzugeben, das Wort Gottes angefochten. Es ist kein Buch in dieser Welt so umstritten und so zersetzt worden wie die Bibel und bis heute über die 2000 Jahre ihrer Geschichte konnte es nicht vernichtet werden. Man hat Bibeln haufenweise verbrannt, in den kommunistischen Ländern sie ausgenichtet, kaputt, zerstampft und wieder verarbeitet und vernichtet. Und das Wort Gottes ist bis heute geblieben. Gültig, unverwüstlich. Und dieses Wort hat die Gemeinde dort in Philadelphia bewahrt. Und weil sie sich an das Wort gehalten haben, sagt Jesus ihnen zu, will ich auch dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Nicht davor, dass sie dich nicht trifft, sondern darin. Wenn es kommt, halte dich an dieses Wort. Es ist zuverlässig. Und kein Ereignis der Welt und keine Machenschaft von irgendwelchen Menschen wird dieses Wort vernichten können. Und ausratieren oder ungültig machen können. weil der lebendige Gott selber und Jesus Christus dahinter stehen. Und weil es dieses Wort ist, von dem die Apostel sagen, dass es durch den Heiligen Geist durchhaucht ist. Und wenn der Heilige Geist als Gabe Gottes in deinem Leben ist, wird dieser Geist die Übereinstimmung mit diesem Wort, das er durchdringt, zustande bringen. Und das wird für dich Brot des Lebens. Mein Wort, so sagt es der Herr Jesus. Und das ist ermutigend und tröstlich. Weil du das Wort bewahrst, will auch ich dich bewahren. Dann steht dein Leben unter der Schutzhand des Herrn Jesus, der nicht nur die Schlüsselgewalt hat, sondern auch die bewahrende Hand. Und das deshalb, sagt Jesus, halte fest. Bleib da dran. Was heißt denn festhalten am Wort? Das heißt nicht, wie in Südafrika haben wir es gesehen, manche Schwarzen, die haben dann die Bibel mitgenommen in der Hand, festgehalten, die haben sie mit zum Fußballstadion genommen und mit zu den Sportveranstaltungen. Und wenn ihr Team am Verlieren war, dann haben sie die Bibel hochgehalten. Und da meint das nicht, dass wir die Bibel zuklappen und festhalten, sondern das Wort halten heißt im Herzen bewahren. Lies es. Verinnerliche es. Nimm dir diese Verheißungen und die Zusagen zu Herzen und lass sie in dein Leben und durch dein Leben wirken. Ich habe mir mal so ein Vergleichsbild vorgestellt, das Wort Gottes. Es ist wie wenn man in einem Bus fährt, hier wenn der Stadtbus von Gießen durchfährt. Ich weiß nicht, ob der hier rausfährt, aber irgendwelche Busse gibt es in Reiskirchen, fährt immer der Bus von Gießen durch. Wenn man in so einem vollbesetzten Bus mitfährt, dann ist man in diesem Bus gehalten und geschützt, wenn es draußen schneit oder regnet oder stürmt oder wenn es bergauf, bergab geht. Du bist in diesem Bus dabei. Es kann dir nichts passieren. Das ist das bewahrende Element außenrum. Aber wenn du mitfährst, musst du dich in diesem Bus an der Haltestange festhalten. Denn wenn er sonst in die Kurven fährt, anfährt, bremst oder so, dann kannst du leicht umfallen. Und das meint das auch. Du bist einerseits in Christus, bist du in diesem Gefährt mit drin und von ihm gehalten. Aber du musst dich auch an ihm festhalten, an seinem Wort und den Zusagen, damit du, wenn es anfährt oder ruckt oder in die Kurven geht, nicht umfällst. Und so, was die Gemeinde und jeden einzelnen Christen trägt und hält, ist ja letztlich nicht unsere eigene Standhaftigkeit, sondern das Wort und die Beziehung zu diesem Herrn. Wer sich an Jesus hält, der ist gehalten oder wird gehalten. Das trifft zu. Und darauf folgt dann die Verheißung der Wechselseitigkeit, wie du mein Wort vom Ausharren gehalten hast, will auch ich dich bewahren in der Stunde der Erprobung. Und in dieser Stunde der Erprobung gibt es dann nochmal eine Verheißung, das Ausharren. Jesus sagt dann, dass er seinen Leuten einen neuen Namen gibt. Am Anfang heißt es, weil du dich zu meinem Namen bekannt hast. Wir bekennen uns zum Namen Jesu. Wir nennen uns Christen. Wir sind nach Christus, nach dem Retter benannt. Und jetzt sagt er, will auch ich dir einen neuen Namen geben. Nämlich den Namen Gottes. Jahwe. Das heißt, ich bin immer da. Das ist der Name Gottes. Jahwe, so hatte sich der Mose vorgestellt, wenn die Leute dich fragen, was ich für einen Namen habe. Jahwe, das ist der, der da ist. Immer da. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Und den Namen des Herrn Jesus. Dem Josef wurde gesagt, du sollst dann dem Kind den Namen Jesus geben. Warum? Weil er retten wird sein Volk von ihren Sünden. Jesus heißt Retter. Und dann sollst du den Namen des neuen Jerusalem bekommen, der Stadt Gottes. Was heißt Jerusalem? Ist die Stadt des Friedens. Da ist das Wort Shalom drin. Jerusalem, hier wohnt Friede. Das heißt also, du kriegst den Namen des Gottes, der da ist, der dein Retter ist, und das soll dir Frieden bringen. Das ist die Verheißung, die Jesus diesen Leuten gibt, die an diesem unscheinbaren Ort wohnen, die so eine geringe Kraft haben und trotzdem an ihrem Herrn festhalten. Der neue Name erinnert daran, was schon der Jesaja gesagt hat: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst zu mir. Christen leben nicht davon, sich zu bemühen und Gott günstig zu stimmen, sondern davon, dass Jesus sie rettet, dass er ihnen einen neuen Namen und damit auch eine neue Bestimmung gibt. Der Name ist in der Bibel immer Ausdruck: Wo kommst du her? Wer ist dein Vater? Zu wem gehörst du? Und Leute, die diesen neuen Namen haben, von denen heißt es dann, die werden Säulen im Tempel sein. Schöner Ausdruck. Säulen. Was sind Säulen? Nicht nur Dinge, die dastehen und etwas halten. Einerseits, ja, geben Halt und stützen ein Gebäude ab. Sichern den Bestand, machen damit auch einen Raum bewohnbar, dass er nicht einkippt. Aber haben auch Schönheit, Erhabenheit, strahlen Würde aus. Das gehört alles mit dazu. Und deshalb, Christen sind Menschen, die eine Würde in sich tragen, die anderen auch Halt geben, Zutrauen und Sicherheit. Und solche Leute sucht Jesus in seiner Gemeinde, bei euch, bei uns und überall. Der neue Name sagt: Du gehörst zu Gott. Sagt etwas über die Gotteskindschaft aus. Du gehörst, bist ein Bürger der neuen Stadt Jerusalems. Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Und der Name des Herrn Jesus, ihr habt Teil an seiner Herrlichkeit. Das ist, was Jesus gewünscht hat im hohepriesterlichen Gebet. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen und daran teilhaben. Und das möchte ich euch wünschen. Philadelphia. Wem Jesus die Tür öffnet, die kann keiner schließen. Wen er aufgenommen hat, der muss nicht fürchten, dass er am Ende abgewiesen wird. Und deshalb, das waren Leute, die nicht groß geglänzt haben, aber sie haben geliebt, weil sie geliebt wurden. Die waren nicht groß, aber sie waren treu, weil sie einen treuen Herrn über und unter und hinter sich hatten. Sie waren äußerlich unscheinbar, wirkten aber innerlich mit großer Hoffnung und Strahlkraft nach außen. Und das wünsche ich auch euch hier in Sellenroth. Das Evangelium geht nicht unter. Und wenn Jesus euch eine Tür auftut, jetzt dann hoffentlich bald auch mit einem neuen Pastoren-Ehepaar, dann nutzt die Gelegenheiten, zieht dadurch und seid dankbar für diesen euren Herrn. Denn wer bei Jesus bleibt, der wird nicht übersehen. Und nicht wir halten durch bis zum Ende, sondern er hält uns bis hin zur Vollendung, wenn er dann jedem die Krone des Lebens überreichen wird. Amen. Jetzt steht auf dem Programm ein Lied. Ich weiß nicht welches, aber ihr werdet es mitsingen können. Dankeschön. Schön. Wir beten miteinander das Gebet unseres Herrn und dann spreche ich euch den Segen zu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wünsche ich euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch sei. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.